Also wenn jemand verstirbt, dann ist es wichtig, dass die Abholung so würdevoll und pietätvoll wie möglich abläuft. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir sind dann verantwortlich für die Abholung, für das Umsagen und das Ankleiden der Verstorbenen und den Transport zum Friedhof. Und in weiterer Folge dann auch für die Trauerfeier, dass das auch wirklich würdevoll und schön über die Bühne geht, ja.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Erzähl mir vom Tod. Das ist der Podcast der Bestattung Himmelblau Österreich. Wir haben die letzte bürokratische Reise schon hinter uns. Das haben wir in der ersten Episode besprochen. Heute geht es um alles, was den Verstorbenen direkt betrifft. Das ist sicherlich ein Thema, das oft mit Unsicherheit, vielleicht manchmal auch mit Scheu verbunden ist. Was passiert eigentlich mit dem Verstorbenen nach einem Todesfall? Wie läuft die Abholung ab und wie kann dieser letzte Weg möglichst würdevoll gestaltet sein? Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist Matthias Dvoracek. Er ist Bestattungsfachkraft und begleitet die, man kann es schon letzte Reise nennen. Matthias, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Marcel, servus.
Stell dich gern mal vor und was macht eine Bestattungsfachkraft?
Mein Name ist Dvoracek Matthias, ich bin der stellvertretende Außendienstleiter bei der Bestattung Himmelblau. Wir organisieren die Abholung der Verstorbenen, das Umsagen und transportieren dann die Verstorbenen auch zum Friedhof, wo sie dann in der Kühlung dort gelagert werden. Und am Tag der Trauerfeier unterstützen wir die Angehörigen vor Ort am Friedhof und schauen, dass das Ganze pietätvoll und würdevoll über die Bühne geht.
Starten wir dann vielleicht gleich mal bei der Abholung. Das ist ja der erste Berührungspunkt in deinem Beruf als Bestattungsfachkraft. Wie läuft das ab?
Genau, also der erste Kontakt ist im Büro. Die Kollegen und Kolleginnen kriegen einen Anruf von den Angehörigen, dass jemand verstorben ist. Wir organisieren dann eben die Abholung. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass jemand zu Hause verstorben ist. Das muss ich ehrlich sagen, ein großes Privileg ist mittlerweile, weil ja die meisten Leute im Krankenhaus versterben. Und wie gesagt, wir organisieren dann die Abholung. Wir brauchen meistens in Wien zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, bis wir vor Ort sind. Und dann geht es darum, dass wir uns einmal vor Ort erkundigen, wer ist gestorben. Wo ist der gestorben, dass wir die ganzen Vorbereitungen treffen können, sprich eine Trage, einen Metallsarg, vielleicht ein Bodybag, dass wir die verstorbene Person auch richtig bergen können, weil es ist ja so, das Sterben suchen wir uns ja nicht aus, wo wir das machen, das kann genauso auf der Toilette sein, in der Dusche, in der Badewanne, in der Küche oder im Bett. Personen jetzt aus dem Badezimmer zu bergen, verlangt schon ein bisschen mehr Kenntnis, weil es einfach viel kleiner ist, der Raum viel kleiner ist, wo man sich bewegen kann und dann mit einem Metallsarg eigentlich meistens nicht durchkommt. Somit nehmen wir da meistens dann ein Bodybag. Aber in der nächsten Phase geht es dann einmal darum, wie ist die Familie eigentlich drauf, wer ist alle da, wie kann man sie beruhigen. Und da ist eigentlich das Allerbeste, wenn man jetzt damit Informationen einmal daherkommt, wie, wo kommen die Verstorbenen hin, was sind jetzt überhaupt die nächsten Schritte einmal, wie bergen wir die. Wollt sich die Familie noch einmal kurz verabschieden? Sollen wir es noch mal ins Bett legen? Sollen wir es da jetzt auch schon anziehen? Lauter so Sachen kann man da schon einmal im Vorfeld ein bisschen klären, weil das einfach Information, wie soll ich sagen, Information spiegelt einfach eine Handlungsfähigkeit wider. Das ist wichtig, weil die meisten Menschen einfach in dieser Situation, das ist ein Ausnahmezustand, dieses limbische System fährt nach oben irgendwo. Und also die Angehörigen sind irgendwo ein bisschen aussichtslos jetzt, was als nächster passiert, ja. Dieses limbische System ist verantwortlich für die Emotionen, also für wirklich heftige Emotionen, dass man die irgendwie geregelt kriegt. Ja. Und da ist es einfach meistens Hilflosigkeit dann in dem Fall. Und da hilft das Ganze einfach, dass man ein bisschen Informationen gibt. In der nächsten Linie geht es dann wieder darum, den Verstorbenen zu bergen. Also das geht dann meistens zu zweit. Je nach Gewicht oder Größe von dem Verstorbenen braucht man dann noch zwei Leute oder eine Person extra noch dazu. Aber das ist auch im Vorfeld dann schon geklärt, weil wir ja schon die Daten von den Beraterinnen bekommen und da schon wissen, wie groß der Verstorbene oder die Verstorbene ist und wie schwer die ist. Also das kann man dann im Vorfeld dann schon organisieren.
Ab wie viel Kilo habt ihr da eine dritte Person mit?
Also grundsätzlich sagen wir immer so, bis 90 Kilo gehen wir zu zweit. Das geht sich ganz gut aus. Ab 90 Kilo wird es dann schon ein bisschen knifflig, das Ganze, und da sollte man schon zu dritt mindestens gehen eigentlich,
Also wenn ich da denke an die Wendeltreppe im Altbau zum Beispiel.
Genau, das ist das, ja. Also wenn man jetzt anschaut, die inneren Bezirke, da gibt es meistens keine Lifte. Wenn es einen Lift gibt, dann ist der für drei Personen und da passt einfach keine Sorge rein. Und dann gehst du halt einmal die Wendeltreppe runter und dann hast du halt einmal Hochparterre dazwischen und dann noch einen Stock dazwischen, wo du halt die Info kriegst, vierter Stock. Nein, ist es oft nicht, es ist dann insgesamt halt schon der sechste Stock. Das sind aber halt, ja, das ist halt so, das ist unser Job und da schauen wir, dass das wirklich pietätvoll über die Bühne geht, das Ganze natürlich. Ja.
Sind die Angehörigen überwiegend dabei, wenn ihr Verstorbene aus der Wohnung hinaustragt oder sind die dann ziehen sich die zurück in ein Zimmer, wie ist das üblicherweise?
Wir schicken die Angehörigen dann manchmal am Balkon raus oder in ein anderes Zimmer oder sie fangen an, irgendwie ein Gewand zum Zusammensuchen. Einfach nur, dass man sie ein bisschen ablenkt, genau in der Phase eben, wo man halt den Verstorbenen in den Sarg reinlegt. Ehrlich gesagt, es ist nicht so schön zum Anschauen jetzt, das Ganze. Es gibt dann noch einmal die Möglichkeit, natürlich, wenn man schon ein Gewand hergerichtet hat oder auch nicht, das ist auch völlig egal. Wir können den Verstorbenen oder die Verstorbenen nur immer ins Bett legen, schön ankleiden, einmal ein bisschen herrichten, das Ganze, dass sie die Familie da im Vorfeld schon noch einmal zu Hause ein bisschen verabschieden kann, einfach, ja.
Also es könnte dann zum Beispiel sein, dass ihr den Verstorbenen ins Bett legt, noch einmal die Decke schön platziert und dann kommen die Angehörigen zum Beispiel ins Schlafzimmer.
Genau.
Und dann geht ihr wieder raus aus dem Schlafzimmer.
Dann gehen wir aus dem Schlafzimmer raus, lassen die Familie einfach benannt sein und da gehen wir meistens eigentlich sogar aus der Wohnung raus, dass sie einfach für sich sind. Ja.
Also diese Zeit, die nehmt ihr euch dann?
Ja, das ist das Wichtige, einfach, dass man sich wirklich die Zeit nimmt. Weil es, wie vorher schon gesagt, das ist ein Ausnahmezustand, wo man sich befinden dann. Es ist auch in Wahrheit ein sehr intimer Moment, die Trauerphase, wo man sich ja kennenlernt. Und man muss dann einfach fremden Menschen vertrauen. Und das baut man nur auf durch solche Sachen, wo man sich die Zeit nimmt, ganz einfach, wo die Leute merken dann, okay, die machen das gewissenhaft einfach, ja.
Und dann bei der Abholung können die Angehörigen wieder aus dem Schlafzimmer raus zum Beispiel, ja? Also, dass man diese Schritte ein bisschen teilt.
Genau, ja. Wenn sich die Familie dann wirklich verabschiedet hat, dann transportieren wir den Verstorbenen dann zum Auto. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die Familie nachgeht, vielleicht nur bis zum Auto runter. Kommt in letzter Zeit auch häufiger vor, muss ich sagen, ja. Dass sie wirklich bis zum Auto mitgehen. Und ja.
Das Auto vielleicht auch, das ist jetzt nicht so ein Bestattungswagen, so ein Leichenwagen, wie man den aus den Filmen kennt.
Ja, wir haben Peugeots und Mercedes, das sind große Kästenwagen eigentlich. Da geht es eigentlich darum, dass ein bisschen Equipment auch mitgeführt werden kann jetzt, weil das kriegt man in einem klassischen Kombi-Bestattungswagen einfach nicht rein. Wie gesagt, schon mal die Trage, den Metallsarg, die Bodybags, dann hat man nur einen Wagen drauf, also so einen Sargwagen, wo man den Sarg dann transportiert, wenn man auf der Straße ist. Wo man auch natürlich sagen muss, wir schauen, dass wir so nah wie möglich vom Hauseingang parken, dass wir nicht jetzt damit dann mit dem Metallsarg irgendwie quer durch die Hausanlage fahren oder beim Spielplatz vorbeifahren oder wirklich um einen Häuserblock müssen. Da schauen wir auch drauf, dass das so nah wie möglich ist natürlich, ja.
Du hast am Anfang erwähnt, zu Hause sterben, das ist eigentlich schon ein Privileg, weil meistens passiert das im Krankenhaus, im Pflegeheim.
Genau, ja.
Wie unterscheidet sich deine Arbeit, ob du jetzt jemanden von zu Hause abholst oder zum Beispiel aus dem Krankenhaus?
Ja, eben, wie wir schon in der ersten Folge besprochen haben, ist die Abholung von zu Hause sofort möglich, weil man ja zu Hause keine Kühlmöglichkeit hat und einfach die Verstorbenen in den Kühlschrank reinsetzen, geht nicht. Darf man nicht. Beim Spital ist es dann so, dass die Ärzte die Angehörigen verständigen, dass jemand verstorben ist oder dass der Angehörige verstorben ist im Spital und die machen sich dann bei uns im Büro einen Termin aus bei einer Beraterin oder Berater und da wird dann schon der Holzsarg, also der endgültige Sarg, mit dem er beigesetzt wird oder eingeäschert wird, ausgewählt und mit dem holen wir dann auch bei die Spitäler ab und gehen da mit dem Holzsarg rein und da wird dann von den Pathologen der Verstorbene oder die Verstorbene wird dann angekleidet und in den Sarg reingelegt und wir fahren dann direkt schon am Friedhof, wo dann die Beisetzung bzw. die Kremationsfeier stattfindet.
Und dazwischen, was passiert mit dem Körper des Verstorbenen? Also einerseits physisch, was passiert mit dem Leichnam ganz natürlich und wo bringt er denn in der Zwischenzeit hin? Wo verbleibt der Verstorbene von der Abholung bis zum Begräbnis, bis zur Trauerfeier?
Ja, also das Erste, was einsetzt, ist natürlich die Leichenstarre. Die Leichenstarre setzt zwischen 2 und 4 Stunden ein. Und löst sich aber nach 24 bis 48 Stunden wieder. Es gibt natürlich Methoden, die wir anwenden, wenn wir die Verstorbenen ankleiden, wenn die jetzt da wirklich am nächsten Tag dann schon einen Sarg ausgewählt haben, die Angehörigen, bekommen wir auch dann schon das Gewand und dann gibt's Methoden, also das ist wie wenn man einfach den Arm ausstreckt, ganz langsam einmal, die Gelenke ein bisschen massiert, dann wird das alles wieder weicher und dann löst sich das ab, bis sie wieder. Also dann sind die Verstorbenen auch viel leichter anzukleiden, sonst könnte man das in Wahrheit gar nicht machen, ja. Wir wischen dann natürlich auch Flüssigkeiten eventuell weg, die ausgetreten sind, weil es kann ja sein, dass aus den Ohren oder aus den Augen, aus der Nase irgendwo Blut austrinnt oder Erbrochenes oder irgendwo Magensaft rauskommt. Das ist einfach so manchmal. Das wird natürlich weggewischt, dass man da ein bisschen ansehnliches Bild erschafft, das Ganze. Und eben vor Ort vielleicht am Friedhof eine Sargöffnung machen kann. Ja. Ab und zu kommt es natürlich auch vor, dass man Rasur macht, also dass man die Verstorbenen rasiert, wenn die wirklich glatt rasiert waren im wirklichen Leben und die Angehörigen eine Sargöffnung wünschen oder dezente Schminken, jetzt Fingernägel lackieren zum Beispiel. Ja.
Stimmt das, dass die Barthaare und Fingernägel auch nach dem Tod noch wachsen?
Nein, da muss ich dich enttäuschen. Es ist eigentlich nur so, dass der Körper ein bisschen einfällt und durch das Einfallen des Körpers kommen halt die restlichen Haarspitzen raus, also die, was noch drinnen quasi sind. Genauso ist es mit den Fingernägeln. Also wachsen tun sie nicht mehr, weil die Zellen sind tot. Also somit gibt es nichts mehr, was wirklich wachsen könnte. Ja.
Mhm, verstehe.
Beim Schminken muss man natürlich aufpassen, dass man das dezent macht. Ja. Also man bekommt am besten ein paar Fotos von den Angehörigen, wo man sieht, wie die Verstorbenen im echten Leben ausgeschaut haben. Es bringt jetzt ja nichts, dass man die wirklich mit einem Kilo Make-up herrichtet. Jetzt, wir haben einmal den Fall gehabt, da ist eine junge Dame in Afrika verstorben und wurde nach Österreich geschickt. Und wir haben im Baumgarten eine Sargöffnung für die Familie fahren lassen. Und die Mutter hat reingeschaut und hat gesagt, das ist gar nicht ihre Tochter. Weil ihre Tochter hat am Unterarm ein Tattoo gehabt und da war einfach so viel Make-up drauf, dass man das nicht gesehen hat. Mein Kollege ist dann hingegangen und hat das Make-up runtergewischt und Gott sei Dank hat man dieses Tattoo dann gesehen, weil die war wirklich verzweifelt und hat wirklich gedacht, dass das nicht ihre Tochter ist. Ja. Da muss man schon genau aufpassen, was man da tut.
Weil dort einfach eine andere Art von Totenkult herrscht?
Genau, oder? Ja. Das ist einfach dort, ist hergerichtet worden. Sie ist gekommen mit einer schwarzen Perücke und hat in Wahrheit blonde Haare gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, es war besser als erwartet, was da gekommen ist in Österreich jetzt, das Ganze. Ja.
Das ist schon eine ordentliche Reise, die man dahinter sich hat.
Es war schon eine ordentliche Reise, was man dahinter sich hat und war schon ganz gut eigentlich, was die Kollegen da zusammengebracht haben. Ja. Mhm. Wie gesagt, man sollte trotzdem mit dem Make-up ein bisschen aufpassen, wenn man da zum Schminken anfängt.
Ja, wie halt im echten Leben auch, ne?
Genau, natürlich ist besser. Wir schneiden dann auch Haarsträhnen ab, nehmen Fingerabdrücke, die man sich eventuell auf kleine Plättchen drauf gravieren könnte. Und ja, Haarsträhnen nehmen wir auch, da kann man Perlen herstellen. Das geht dann aber mehr in die Erinnerungskultur, das Ganze.
Da sprechen wir in der nächsten Folge mit Annika auch nochmal im Detail, welche Erinnerungsmöglichkeiten es da sozusagen gibt. Wie und wo werden Verstorbene dann eigentlich gekühlt?
Also in Wien sind das spezielle Kühlräume, im Krankenhaus natürlich in der Präfektur vom Krankenhaus und in Graz haben wir eigene Kühlkammer zum Beispiel. In Niederösterreich sind es die Kühlkammern am Friedhof. In Wien in dem Fall ist es, wenn man jetzt zu Hause verstirbt, kommt man die Kühlung beim Zentralfriedhof. Das ist allgemeine Kühlung eigentlich für alle.
Wie kann man sich diese Kühlkammer vorstellen? Wie schaut's da aus?
Ja, es ist natürlich niedrige Temperatur zur hygienischen Aufbewahrung. Die Kühlräume sind sehr funktional eingerichtet. Also man muss sich schon vorstellen, so einen Sarg zu bewegen, braucht man schon einen großen Raum eigentlich und viel Platz. Es gibt dort eine Anlieferungszone und eine Abholzone. Dort arbeiten 3 Personen circa. Und in dieser Abholzone werden halt in der Früh die Verstorbenen, die wir ausbuchen, aus der Kühlung hingestellt und die Verstorbenen, die wir von zu Hause abholen, kommen quasi in die Anlieferungszone. Das ist in Wahrheit, muss man sich vorstellen, ein riesiges Kühlhaus, sage ich jetzt einmal. Das ist 10x20 Meter. Auf der rechten Seite ist die Anlieferungszone, auf der linken Seite ist die Abholzone. Und wenn man dann einen Raum weitergeht, sind das Metallstellagen. Die sind 5 oder bis 6 Stöcke, glaube ich sogar, wo die Metallsärge dann nach der Reihe reingeschlichtet werden, genau.
Also wie in den Filmen, dass da eine große Wand ist mit vielen Türen und dann macht man auf und schiebt den Sarg rein, so ist das nicht?
Naja, mit Türen nicht, weil die Verstorbenen liegen ja schon im Sarg drinnen, somit braucht man keine Türen. Es sind, wie gesagt, eben diese Stellagen, wo man es versorgen kann, genau.
Wahrscheinlich hörst du diese Frage öfter, aber wie wird denn das sichergestellt, dass dann letztendlich auch die richtige Person im richtigen Sarg, im richtigen Grab liegt? Hat das nicht Verwechslungspotenzial?
Nein, hat's nicht. Also es ist der Totenbeschauer, stellt ja den Leichenbegleitschein aus. Mit dem garantiert schon mit der Totenbeschauer, dass das diese Person ist, was da am Zettel draufsteht. Beim Umsagen bzw. beim Ankleiden der Verstorbenen kontrollieren wir das noch einmal, ja. Da bekommen wir eben den Sargzettel, wo drauf steht der Name des Verstorbenen, das Geburtsdatum, das Sterbedatum, was für Sarg das ausgesucht wurde, ob ein Kreuz draufkommt oder nicht. Und mit diesen Daten vergleichen wir diesen Leichenbegleitschein. Im Spital ist das die Vier-Augen-Kontrolle in dem Fall. Da schaut der Pathologe drauf, ob das stimmt. Und ich schaue auch noch einmal drauf, dass da nichts passieren kann. Also dass wir wirklich zu 110% die richtige Person da damit haben. Ja. Also ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja.
Also jetzt hast du den Leichenbegleitschein erwähnt. Vorhin hast du schon gesagt, das ist nicht so wie im Film, ja, aber ist auf dem Verstorbenen auch noch in der Markierung, ist da dieser Zettel auf der Zehe befestigt? Das hätte ich mal gesehen.
Ja, nein, auf der Zehe ist es nicht befestigt. Im Spital hat man ja eine Patientenkarte, also ein Patientenarmband, wo das schon draufsteht. Und diese klassische Karte am Zehen, das gibt's nicht, weil das Risiko besteht, dass der runtergeht. Das ist eher am Handgelenk oder am Fußgelenk dann drauf, ja.
Mhm. Jetzt war ein neues Wort dabei, Umsargung. Was kann man sich da vorstellen? Was passiert da?
Also bei der Umsargung sprechen wir davon, dass wir den Verstorbenen vom Metallsarg, sprich von der Kühlung, vom Metallsarg in den richtigen, von den Angehörigen ausgewählten Holzsarg legen. In weiterer Folge wird der Verstorbene oder die Verstorbene dann noch angekleidet und eben, wie vorher schon gesagt, rasiert, dezente schminken, Haare abschneiden, Fingerabdruck machen, je nachdem, was sie die Angehörigen wünschen. Und dann weiters kommt natürlich dann der Holzsarg, kommt dann auf den Friedhof, wo dann die Trauerfeier auch stattfindet.
Wie ist das mit der Bekleidung? Ich könnte mir vorstellen, da ist vielleicht ein Anzug, der mitgegeben wird, den man schon länger nicht mehr angehabt hat.
Richtig, es ist oft einmal klassisch der Anzug von der Firmung oder von der Hochzeit. Ja.
Und wirklich, so weit geht das zurück?
Ja, also wir haben oft Anzüge, die einfach viel, viel, viel zu klein sind oder einfach viel, viel, viel zu groß, weil es ist einfach so, dass man im Alter schon mal wieder abnimmt. Und Anzüge, das ist alles noch gut und schön, aber wir haben schon Sachen gehabt wie Neoprenanzüge oder sicher Uniformen, Feuerwehruniformen und so. So individuell wie das Leben gewesen ist, wenn jetzt einer begeisterter Taucher war oder Feuerwehrmann, gibt's natürlich auch Anzüge, die man für die letzte Reise dann verwendet. Ja.
So bleibt dein Job immer spannend und herausfordernd.
Dran. Absolut, ja.
Wir Menschen haben ja immer schon eine Faszination für den Tod gehabt, jetzt historisch auch quer durch alle Kulturen. Großes Thema sind da Grabbeigaben von den alten Ägyptern angefangen. Auch wenn man in Wien irgendwo eine Straße aufmacht, kann sein, dass da ja, Römergräber gefunden werden und da sind dann Münzen dabei oder alle möglichen Dinge. Ist das heute auch noch ein Thema? Gibt es diesen Zauber rund um die Sarg oder um die Grabbeigaben noch?
Ja, natürlich gibt es das. Es ist aber leider oft so, dass die Angehörigen das nicht wissen, dass man wirklich so gut wie alles mitgeben kann. Ja. Es sind natürlich also so Sachen wie persönliche Briefe, Kleidungsstücke, Andenken von irgendwelchen Urlaubs, also so Urlaubsgrußkarten oder Liebesbriefe, Fotos von Familien und so. Das sind so Klassiker, ja, absolut. Das wird schon sehr häufig auch genutzt mittlerweile. Und da gibt es auch keine Unterschiede zwischen den Bestattungsarten. Also wenn man jetzt verbrannt wird oder eine Erdbestattung macht, hat man da auch keine Grenzen eigentlich, ja.
Gibt es Sargbeigaben, an die du dich jetzt besonders erinnern kannst, irgendwas, was dich überrascht hat?
Angefangen von den roten High Heels von einer Freundin.
Der Mann wollte die High Heels der Freundin im Sarg haben?
Der Mann wollte die High Heels von der Freundin im Sarg haben.
Aha, ja.
Wir haben auch einen Verstorbenen gehabt, der hat in einem Erwachsenen-Shop gearbeitet, sagen wir mal. Mhm. Da kann man sich vorstellen, was wir da dazugelegt haben.
Mhm. Ja, so individuell wie das Leben.
Genau,
wie
so wir gesagt ist, haben. Ne? Absolut, ja. Hat halt also keine Grenzen, das ist es. Also so persönlich wie möglich.
Also ja, warum soll der Job nur ernst sein, ja? Also da hast du schon einige Dinge dabei, die Geschichten, die das Leben und der Tod so schreiben. Andererseits Sargbeigaben, die dich vielleicht auch irgendwie berührt haben mit emotionalem Wert?
Ja, natürlich gibt's auch immer wieder. Es ist erst letztes Jahr war das, da hat die Familie, also junge Familie, ist die Mutter gestorben. Und der Sohn und den seine Freundin damals haben erst einen Tag vor der Aufnahme im Büro erfahren, dass sie schwanger ist. Die haben dann dieses Ultraschallbild dann quasi zur werdenden Oma dazugelegt, ja.
Also auch als Angehöriger kann man was dazu legen, was vorher jetzt nicht abgestimmt war.
Genau, ja, sowieso, ja. Mhm. Also man kann seinen Angehörigen das mitgeben, was man für richtig hält, ja. Also wie vorher schon erwähnt, das gibt keine Grenzen dafür, ja.
Ja, was man für richtig hält, ja. Gibt keine Regeln, das hast du schön zusammengefasst. Wie spannend die Arbeit als Bestattungsfachkraft ist, das merke ich auch jetzt aus dem Gespräch mit dir. Wie bist du denn in diesen Beruf gekommen überhaupt? Ich meine, das konntest du davor ja auch nicht wissen oder hattest du jemanden im Umfeld, der diesen Weg schon gegangen ist?
Nein, also wenn man vor 10 Jahren wer gesagt hat, du lernst bei der Bestattung, hätte ich gefragt, ob er wahnsinnig ist, ja. Aber im Endeffekt war es so, ich wollte als junger Bub einmal Gerichtsmediziner werden. Bin dann in der Gastronomie gelandet, habe das 13 Jahre ziemlich gut gemacht, glaube ich. Und bin dann noch 2019 wieder vom Ausland nach Österreich gekommen. Dann einige Arbeitgeber gehabt und bin einfach nicht mehr glücklich gewesen. Und mein Großvater hat dann gesagt, hörst, jeder hat seinen Auftrag, deiner ist Freude verbreiten. Das hast du mit der Kocherei ganz gut gemacht, aber du bist nicht mehr glücklich. Geh mal zum Bestatter, zur Bestattung. Du wolltest schon immer was mit Leichen machen. Und ich denke mir, was redet der Dvořáček Senior schon wieder für einen Blödsinn eigentlich so? Und ich bin dann, hab mich dann beworben, habe einen Probetag oder zwei Probetage dann gemacht. Und tatsächlich ist es so, wenn man eine schöne Aufbahrung herstellt für die Angehörigen, dann kommen die Angehörigen rein in die Halle und machen einen kurzen Grinser. Es gibt diesen kurzen Funken Freude an diesem rabenschwarzen Tag. Ja. Auf den arbeiten wir hin. Und das ist meiner Meinung nach das Allerschönste zu sehen. Ja.
Sehr schön zusammengefasst. Matthias, ja. Vielen Dank, dass du uns ein Stück in deine Arbeit hineinblicken hast lassen. Dankeschön.
Danke dir, Marcel.
Also wir haben jetzt den gesamten Prozess kennengelernt von der Abholung bis zur Bestattung. Aber dazwischen liegen für Angehörige viele große Entscheidungen, die nach dem Tod im Raum stehen. Die Sargbeigabe, das ist da vielleicht eher ein Nebenschauplatz, aber welche Bestattungsart möchte ich eigentlich? Vielleicht auch ganz klassisch eine Erdbestattung. Aber es gibt ja ganz viele Arten, von der Baumbestattung bis zur Donaubestattung, und das beeinflusst natürlich dann auch die Arbeit von Matthias. Und diese Fragen, die kommen alle beim Beratungsgespräch auf. Dazu ist Annika Kessel in der nächsten Folge zu Gast. Sie begleitet diesen Prozess sehr einfühlsam. Und wir freuen uns, wenn Sie in die weiteren Folgen auch hineinhören, rund um Tod, Abschied und Vorsorge. Wenn Sie Fragen haben in der Zwischenzeit oder vielleicht Unterstützung benötigen, das Team der Bestattung Himmelblau ist jederzeit für Sie da. Sowohl im Internet, online unter www.bestattung-himmelblau.at oder Sie rufen ganz einfach an unter 050-288 oder Sie kommen ganz einfach in einer der Filialen vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Erzähl mir vom Tod.